Radio Vorarlberg. Neues bei Neustädter.
Unser Thema ist heute der Konflikt. Herzlich willkommen. Konflikte gehören zu unserem Leben dazu. Ohne sie geht es nicht.
Konflikte sind überhaupt das Zentrale, wie wir unser Leben leben, wie wir selbst uns kennenlernen, aber auch unser Umfeld. Wenn wir keine Konflikte hätten, wüsste man überhaupt nicht, was unsere Stärken sind, was unsere Interessen sind und welche Personen in unserem Leben wichtig sind.
Konflikte entstehen nicht von heute auf morgen. Sie brauen sich sozusagen zusammen. Das gilt für den privaten Bereich, aber auch für die Weltpolitik.
Die Eigendynamik ist unfassbar. Und gerade wenn man sich den aktuellen Konflikt in Israel und den palästinensischen Gebieten ansieht, merkt man eigentlich, wie viel hier an, ich sage mal, Kränkung eine Rolle spielt.
Der Konflikt hat ein schlechtes Image. Er kann viel zerstören, er kann aber auch reinigen und uns weiterhelfen.
Es passiert ganz, ganz oft, dass Menschen wirklich erst dann kommen, wenn ein Konflikt komplett eskaliert ist schon. Und bei einer Mediation ist ganz, ganz wichtig, dass sich tatsächlich alle Parteien freiwillig einbringen und einlassen können.
Wir beschäftigen uns heute mit dem Konflikt hier in Neustädter. Wie erkennen wir, dass einer entsteht? Wie gehen wir damit um? Und vor allem, wie schaffen wir es, unsere Emotionen zu kontrollieren?
Ihre Meinung zählt.
055 72 38 30.
radio.vorarlberg@orf.at
oder im Facebook unter ORF Vorarlberg.
Neustädter heute mit Irina Basch am Telefon, Christoph Holzer, Abwicklung und Marc Spagola. Produktion. Um Konflikte geht es heute hier bei uns in der Sendung. Ein sehr wichtiges Thema, denn der Konflikt ist zentraler Bestandteil unseres Lebens. Konflikte erkennen, frühzeitig reagieren, mit ihnen umgehen und vielleicht lösen. Das sind die Themen, die wir heute diskutieren. Meiner Ansicht nach hat der Konflikt eher ein schlechtes Image, er hat enormes Zerstörungspotenzial, er kann aber auch helfen und reinigen. Das werden wir Ihnen in dieser Stunde darlegen, wie das gemeint ist. Bei mir zu Gast ist Lisa Hämmerle, Konfliktforscherin. Grüß Gott, Frau Hämmerle.
Grüß Gott, schön hier zu sein.
Sie sind heute Abend im St. Abogast für einen Vortrag ab 19 Uhr. Im Einladungstext für diese Veranstaltung heißt es, ich darf zitieren, es ist höchste Zeit, dass wir über Konflikte und Emotionen sprechen, um unsere Zukunft aktiv und friedvoll gestalten zu können. Also über den Konflikt zum Frieden?
Über den Konflikt zum Frieden, denn es ist ein Missverständnis, dass wir Frieden haben können ohne Konflikte. Aber wir können durchaus Gewalt vermeiden. Denn Konflikt bedeutet nicht gleich Gewalt. Gewalt ist meist ein sehr, sehr weit fortgeschrittenes Stadium von Konflikt.
Also sozusagen die Eskalationsstufe 3 dann schon.
Genau, oder 10.
Ja. Ja. Sie haben mir vor der Sendung erzählt, Sie haben in Dublin studiert, also Ihren Master in Dublin gemacht und haben da natürlich mit dem Nordirland-Konflikt auch Studien betrieben. Ist dort jetzt Frieden oder ist nur Pause?
Also da müssen wir immer die Menschen vor Ort fragen. Aha. Und sie würden sich noch sehr, sehr weit entfernt von Frieden sehen. Das Wort Reconciliation, also Vergebung, löst auch noch Reaktion aus, Abwehrreaktion aus. Das heißt, dass sie sich eigentlich mitten im Konflikt befinden, wenn wir ganz ehrlich sind und das auch so sehen.
Okay, also da kann man Mauern bauen und wie man will, der Konflikt ist auf beiden Seiten da.
Genau, der Konflikt ist auf beiden Seiten da. Nichtsdestotrotz, weil ich mir auch in Belfast die Frage gestellt habe, Friedensmauern, Friedenslinien, wie passt der Titel dazu? Und dann hat mir ein Professor, ein Nordire, erklärt, wenn es gewalttätige Konflikte gibt, braucht es auch einen Raum, in dem diese Emotionen wieder abkühlen können. Das heißt, wir brauchen zuerst einen kühlen Kopf, wir müssen uns zuerst wieder zu uns zurückbesinnen, bevor wir wieder ins Gespräch treten können. Also Dialog kann erst stattfinden, wenn wir wieder etwas bei uns sind. Aber in Nordirland ist es tatsächlich so, dass die Friedens Mauern immer noch nicht abgebaut werden können, weil dieses Stadium noch nicht erreicht wurde.
Zur Erklärung, der Wall of Peace, also die Friedensmauer, trennt nach wie vor die katholischen und protestantischen Gebiete. Also das ist sozusagen wie eine Berliner Mauer, ist es nach wie vor da. Sie ist nicht so breit, dafür umso höher.
Genau, ein bisschen farbig auch. Aber
es ist trotzdem beängstigend, fall mal um, also es ist wirklich beängstigend und sagen wir bedrückend, wenn man das sieht. Ich habe deshalb diesen hochpolitischen Ansatz gewählt für den Beginn dieser Sendung, weil wir ja sozusagen von den großen Konflikten, die die Welt beherrschen, aktuell auch medial, Israel etc., runtergehen wollen auf unsere kleinen Leben, wie wir da mit dem Konflikt umgehen. Und ich habe für diese Sendung Petra Ramsauer interviewt. Sie war viele Jahre Kriegsberichterstatterin, ist nach wie vor als Journalistin tätig, hat aber die Kriegsgebiete eher jetzt einmal auf die Seite gelegt. Sie sagt, die Petra Ramsauer, es ist fast faszinierend und ebenso beängstigend, wie rasch ein Konflikt außer Kontrolle gerät.
Die Eigendynamik ist unfassbar. Und gerade wenn man sich den aktuellen Konflikt in Israel und den palästinensischen Gebieten ansieht, merkt man eigentlich, wie viel hier an, ich sage mal, Kränkung eine Rolle spielt. Und ich habe zuletzt sehr spannende Forschungsergebnisse gelesen, dass so der erste Schritt zur Lösung so etwas ist wie das gegenseitige sich anerkennen und ansehen im Leiden. Das klingt ein bisschen pathetisch, aber ob das jetzt im privaten, echten Leben ist oder jetzt auch auf der großen weltpolitischen Bühne, vorurteilsfrei zu sagen, ich sehe, es geht dir nicht gut, ich sehe, du bist gekränkt. Ich glaube, das ist der erste Schritt, dass es besser wird, aber auch der erste Schritt, wenn es nicht passiert, dieser Schritt, dass es wirklich rasant Richtung Konflikt geht.
Petra Ramsauer, frühere Kriegsberichterstatterin. Die Kränkung als Ursache allen Konfliktes, ja?
Kränkung, eher vielleicht auch grundsätzlich Verletzung. Und diese Verletzung kann absichtlich passieren, also in Form von Gewalt, aber wir können Verletzung auch immer subjektiv wahrnehmen. Das heißt, ganz ein banales Beispiel, wenn ich zum Beispiel bei einer Geburtstagsparty nicht eingeladen bin, das kann bei mir so eine Verletzung oder eine Kränkung, wie es die Frau Ramsauer sagt, verursachen, dass wir das nicht ganz natürlich verarbeiten können. Und dann gibt es verschiedene Stadien. Es gibt diese Gewaltzyklen, die dann weitergehen mit einem Schockerlebnis. Wenn dieser Schock dann aufgehoben wird, kommt es zu Angst. Angst, dass wir erneut diese Verletzung unterleiden oder dann weiter zur Trauer. Also diese Verletzung dann auch wirklich annehmen zu können und vielleicht auch zu einem anderen Menschen eine Beziehung verloren zu haben, das hängt dann von der Verletzung ab. Weiter geht es mit der Wut, eine sehr hitzige Emotion. Und wenn die Wut bis dahin, also Angst, Trauer und Wut, nicht aufgelöst oder reguliert wurden, kommt es zur Verbitterung. Dann ist es beinahe unmöglich, diese Gewaltzyklen zu unterbrechen und es geht weiter mit Rache, Vergeltung und einer neuen Verletzung, Kränkung oder eben Gewalt.
Dann geht's hin und her.
Genau. Und also
sieht man eh in Nahost, oder?
Genau.
Da sind wir schon seit Jahrzehnten in diesem, dem letzten Stadium drin.
Und das ist eben das Spannende bei diesen Gewaltzyklen. Wenn sie sich wiederholen, ist die Gewalt in der nächsten Runde noch viel heftiger.
Aha, okay. Also man schlägt immer härter zurück.
Genau.
Es schaukelt sich gegenseitig auf.
Ja.
Okay, gut. Petra Ramsauer noch einmal, die Journalistin, frühere Kriegsberichterstatterin. Sie berichtet nämlich von neuen Studien, die sagen, dass wir Beobachter, Beobachterinnen teilweise falsche Erwartungen an die Hauptdarsteller haben.
Exakt, man hat das Gefühl, total ungerecht behandelt worden zu sein und völlig im Recht zu sein. Und der andere ist sozusagen unter Anführungszeichen der Bösewicht. Da ruhig zu bleiben und einfach einmal zu sagen, ich sehe dich in deiner Kränkung, ich sehe dich in deiner Angst, das ist ein gigantisch großer Schritt. Da gibt es mittlerweile eine spannende Forschungsschnittmenge zwischen internationaler Politik und Neurowissenschaft hin zur Friedensforschung. Wir gehen immer davon aus, dass alle rationale Akteure sind. Auch wenn man Konflikte anschaut, analysiert. Viele sagen sich, ja, warum tut denn das der Putin? Warum tut denn das die Hamas? Ja? In Wahrheit sind es aber keine rationalen Akteure. Wir alle agieren nicht rational, sondern sind zutiefst von Emotionen gesteuert. Und wenn man jetzt internationale Konflikte ansieht, dann hat das über Jahrzehnte, Jahrhunderte völlig ausgeblendet. Diese Gefühle, die da eine große Rolle spielen.
Sagt die Petra Ramsauer, also mit Rationalität zu rechnen wäre der falsche Ansatz.
Das sehe ich genauso wie die Frau Ramsauer.
Also muss ich wirklich denken, also ja. Er spinnt, dann spinne ich auch, oder wie?
Vielleicht spinnen wir alle, ja. Davon müssen wir auch immer ausgehen. Aber wie sie sagt, man muss einen Schritt zurückgehen. Vielleicht auch von den eigenen Verletzungen und Kränkungen einfach einen Schritt Abstand nehmen, damit ich das Gegenüber betrachten kann. Einfach als das Gegenüber, das da ist. Aber für das brauchen wir die Fähigkeit der Empathie. Also diese Fähigkeit, in die Perspektive des Gegenübers zu schlüpfen, die Emotionen im anderen wahrnehmen zu können. Und Menschen, die Emotionen bei sich besser wahrnehmen können, können auch Emotionen in anderen Personen besser wahrnehmen. Also das nennt sich dann diesen Wortschatz auch an Emotionen zu haben, dass wir differenzieren können. Weil oft, wenn ich mit Menschen zusammenarbeite, ob in Gruppen oder mit Einzelpersonen, und ich frage, ja, wie fühlst du dich? Oder was passiert, wenn du an das eigene denkst? Wie fühlst du dich? Dann kommt oft die Antwort, ja, schlecht. Oder vielleicht auch gut, aber das sind immer noch keine Emotionen, mit dem kann ich nicht arbeiten. Wir brauchen konkrete Emotionen, die wir angreifen können, um sie dann auch zu verändern.
Ja, was geht ihm jetzt schlecht? Er hat einen Zorn. Was sagt er dann zu Ihnen? Ich bin verstimmt, weil A gesagt hat, du bist C oder wie? Oder was meinen Sie damit
das,
genau?
Das kann gut, also wenn er sagt, es geht mir schlecht und jetzt haben Sie gerade gesagt, ja, er hat einen Zorn. Gut, dann weiß ich, wir haben es mit der Emotion Wut zu tun. Aha. Gut, und jetzt frage ich ihn einmal, okay, und was denken Sie denn, ist der Auslöser für diese Wut? Dann wird er vielleicht sagen, ja, die andere Person ist schuld. Und dann sind wir schon bei einem anderen wichtigen Thema, bei der Schuldzuweisung. Wir projizieren dann unsere Emotion, die ausgelöst wird. Sie kann ja immer nur ausgelöst werden von einer anderen Person. Beziehungsweise wir können es nur zulassen, dass jemand diese Wut auslöst. Das ist vielleicht der entscheidende Punkt, dass es ein Ereignis gibt, eine Person, die das triggert. Aber die Emotion wird immer noch in uns selbst ausgelöst. Und deshalb müssen wir auch die Verantwortung für unsere eigenen Emotionen übernehmen.
Diskutieren Sie mit
055 72 38 30
radio.vorarlberg@orf.at
oder im Facebook unter ORF Vorarlberg.
Bei uns in der Sendung geht es heute um den Konflikt, zentraler Bestandteil unseres Daseins. Ohne Konflikte geht es nicht, aber Konflikte können uns natürlich unglaublich das Leben schwer machen, aber man kann auch aus ihnen lernen, sie können uns auch behilflich sein. Bei mir zu Gast die Konfliktforscherin Lisa Hämmerle, heute ab 19 Uhr in St. Abergast für einen Vortrag zu Gast. Ich habe es angekündigt, Frau Hämmerle, der Konflikt mit sich selber, auf sich selber sozusagen ein Zorn, Haargott und so weiter und so fort. Ist das nur Einbildung oder kann ich das wirklich haben? Ich gehe jetzt mal voraus, dass ich relativ normal bin. Relativ.
Also das ist total normal und das ist auch sehr real. Also wenn Sie etwas fühlen, wenn wir etwas fühlen, dann ist es immer real und dann ist es auch ernst zu nehmen. Und ich glaube, das ist so der wichtigste Punkt, dass wir uns selbst ernst nehmen, dass wir die Emotion ernst nehmen und auch dementsprechend, wie es uns geht. Die Frage, die ich mir dann stellen würde, in welchen Situationen fühle ich mich so? Und dann geht es natürlich weiter damit, wie würde ich mich stattdessen gerne fühlen? Und für das muss ich mir vielleicht bewusst sein, dass es mir und meinem Umfeld besser geht, wenn ich in der Ruhe sein kann, wenn ich besonnen handeln kann, wenn ich in einem, ja, einfach leichten Mindset bin. Also ich glaube, das zu verstehen, dass es mir hilft und auch meinem Umfeld, ist einmal essentiell, um diese Veränderung überhaupt voranzutreiben.
Okay. Ich habe Konflikte mit mir selber, wenn ich so kompliziert bin. Wenn ich mir selber auf die Nerven gehe.
Wenn Sie sich selber auf die Nerven gehen, okay.
Das wird dann schwieriger, der Fall, gell?
Ja, schwierig. Schwierig ist relativ. Aber das heißt, Sie sind schon sehr viel weiter. Sie wissen, Sie gehen sich auf die Nerven.
Ja.
Und Sie können es auch als etwas anerkennen, was da ist und wo vielleicht veränderungsbedürftig ist. Sehe das richtig?
Ja. Genau.
Ja, okay. Super, dann sind wir schon mal sehr, sehr weit.
Und hier machen wir einen Punkt, weil das schon kein Seelenstrip des Gestalters dieser Sendung werden. Aber ich bin schon einen Schritt weiter. Ich nehme es an. Ich nehme den Konflikt mit mir selber an und rede mir auch nicht mehr dagegen.
Ja.
Okay, gut. Da sind wir nämlich beim nächsten Interviewpartner, bei Interviewpartnerin Sigrid Hämmerle, Ferris, Psychotherapeutin für das IFS. Und ich habe sie heute auch interviewt. Und der Konflikt ist natürlich zentraler Bestandteil der Physiotherapie per se. Und die Sigrid Hämmerle rät dazu, diesen Konflikt wirklich, wie Sie sagen, ernst zu nehmen, ihn zu sehen, anzunehmen. Denn Konflikt heißt, laut Sigrid Hämmerle Fehr, ich stehe zu meinen Bedürfnissen.
Viele Menschen neigen dazu, diese Harmonie in den Vordergrund zu stellen. Also auch zu schauen, Ja, das richten wir schon. Wir kommen dann schon zu Rande miteinander. Das machen wir schon und so. Da haben wir auch im Dialekt in Vorarlberg ganz viele Begrifflichkeiten. Ja, wir machen es denn schon. Wir richten es. Das tendiert so in die Richtung, dass wir uns eher scheuen davor, zu sagen, sprechen wir wirklich aus, auch was wir wollen? Oder beziehe ich Position? Oder richte ich mir es dann irgendwie? Also, ja, passe ich mich an? Und das ist eher ein Thema, das wir auch in der Psychotherapie natürlich fördern wollen, dass Menschen zu ihren Bedürfnissen auch stehen. Und dann kann es zu Konflikten kommen. Also da ist schon was dran, ja, dass wir eher versuchen auszuweichen.
Wie kann ich das lernen?
Konflikte ernst zu nehmen,
ja, nicht auszuweichen.
Und ihnen nicht auszuweichen. Das heißt, wir brauchen eine Portion Mut. Und wir brauchen eine bessere Alternative als das, was wir bereits haben. Denn sonst fällt es uns total schwer, alte Dinge loszulassen. Das heißt, wir brauchen ein Ziel, das ja sehr viel verlockender scheint, als das zu behalten, was wir bereits haben. Und das heißt aber auch zu verstehen, was Konflikt in seiner Essenz ist. Konflikt ist nämlich eine Energiequelle. Weder negativ noch positiv, sondern es ist das Fundament, damit wir als Menschen, als Individuen auf persönlicher Ebene, aber auch als Gesellschaft wachsen können. Ohne Konflikt würden wir nicht innovativ reagieren, wir würden nichts Neues schaffen, wir würden alles beim Alten belassen, wir hätten auch keine starken Beziehungen. Wir erkennen das von eigenen Beziehungen mit Menschen, mit denen wir Konflikte austragen, sind wir viel vertrauter, können viel offener sein und es werden auch schneller mal Fehler verziehen als bei Beziehungen, die sehr oberflächlich und monoton sind.
Mhm. So wie man es immer gehabt hat, ist das nächste Stichwort für einen Originalton von der Sigrid Hemmerle-Fehr. Sie ist Psychotherapeutin. Ich habe offensichtlich vorhin Physiotherapeutin gesagt. Psychotherapeutin fürs IFS. Sigrid Hemmerle-Fehr. Sie sagt nämlich, da holt uns sozusagen in dieser Konfliktbereitschaft, sage ich jetzt einmal, holt uns die Vergangenheit ein. Nämlich so, wie ich es immer hatte, so wie es zu Hause war. So soll es doch bleiben.
Also es gibt so dieses, in der eigenen Familie war es sehr harmonisch. Wir haben nie gestritten. Da gab es eigentlich gar nichts. Alle waren ganz lieb miteinander. Ich überzeichne es jetzt ein bisschen. Das führt dazu, dass Menschen natürlich auch später sich sehnen, in diese gewohnten Strukturen auch wieder zurückzukommen. Für solche Menschen ist etwas Lautes, ein lautes Wort, jemand, der heftig reagiert, eher eine Bedrohung. Also die bekommen tendenziell eher Angst. Wenn jetzt jemand bei uns ist, versuchen wir zuerst auch zu verstehen, was heißt denn überhaupt Streiten, Konflikt, Streitkultur für jemand. Und hier ein Bewusstsein zu entwickeln, in dieser Richtung kann man schon einiges auch dazulernen, wenn man weiß, ach, ganz klar, jetzt habe ich wieder Muffensausen, weil ich habe irgendwie Angst vor diesem Gespräch, obwohl es gar keinen Grund gäbe.
Sigrid Hemmerle-Fehr, Psychotherapeutin. Also Sie raten auch, Frau Hemmerle, dass wir da rausgehen aus dieser Komfortzone, die wir uns vielleicht auch nur einbilden, weil wo hat man hier gestritten?
Genau.
Also der Satz ist schon Quatsch, oder?
Genau, ja. Ich bin da auch immer sehr skeptisch, wenn jemand überhaupt keine Konflikte hat. es geht zum einen dazu, Konflikt nicht per se als was Negatives zu sehen, weil sonst bekommen wir diese Angst und dass wir es auch als Chance sehen können, weil Konflikt ist immer eine Chance für Veränderung, für positive Veränderung, die wir halt nutzen müssen. Das heißt, wir müssen das Verständnis von Konflikt grundlegend verändern. Das sind, wie sie ganz schön gesagt hat, diese Muster, diese anerzogenen Muster. Und was sich natürlich auch gehört, man soll ja immer leise sein, am besten gar nicht auffallen und lieb sein und brav sein. Das sind sehr alte, jetzt bei uns, nicht nur im Vorarlberg, sehr alte Gedankenmuster, kann man sagen, Glaubenssätze, die tief im Organismus, im System verankert sind. Das heißt aber, wenn sie konstruiert werden können, können sie auch wieder dekonstruiert werden und durch ein besseres System oder ein besseres Muster ersetzt werden.
Ich glaube, eine Urgroßmutter von mir hat gesagt, dann wird Lütt, dann geht's ja wieder Lütt. Das wäre genau das, oder?
Ja, das wäre genau
also,
das.
Ja, nicht ausbauen, aber das ist, glaube ich, 100 Jahre her. Also, insofern hatten wir Zeit, uns andere Behandlungsweisen anzueignen. Das ist auch gut so. Der Konflikt, hochspannendes Thema, heute bei uns hier in Neues bei Neustädter. Wir haben übrigens eine Umfrage gemacht auf Instagram. Gehst du Konflikten lieber aus dem Weg? Da sagen 66% ja. Also 66% sagen Konfliktscheu.
Konfliktscheu,
mit,
ja.
Entschuldigung, mit der Hand 600, knapp 1000 Leute.
Oh, das ist schon eine gute Zahl. Ja. Ich glaube, wir müssen verstehen, bei der konfliktscheuen Person handelt es sich um ein Bedürfnis, das man erfüllen muss, und zwar die Sicherheit. Es muss die Sicherheit gegeben sein. Eine konfliktscheue Person strebt nach Fakten, nach Perfektionismus. Es muss alles passen, damit sie in diesen Konflikt geht. Und das Bedürfnis dahinter ist eben diese Sicherheit. Und jetzt wäre es gut, wenn sie ein Umfeld hat oder eine Person, die sie begleitet, egal in welcher Form, als Mediatorin oder ein Freund oder Familienmitglied, das passt auch perfekt, dass diese Sicherheit, dieses sich sicher fühlen gegeben ist, dass sie sich dem Konflikt widmen kann.
Radio Vorarlberg.
Neues bei Neustädter.
Das Thema heute: Konflikte und wie wir mit ihnen umgehen.
Es ist ein Missverständnis, dass wir Frieden haben können ohne Konflikte. Aber wir können durchaus Gewalt vermeiden. Denn Konflikt bedeutet nicht gleich Gewalt. Gewalt ist meist ein sehr, sehr weit fortgeschrittenes Stadium von Konflikt.
Wir gehen immer davon aus, dass alle rationale Akteure sind. Viele sagen sich, ja, warum tut denn das der Putin? Warum tut denn das die Hamas? Ja? In Wahrheit sind es aber keine rationalen Akteure.
Wenn wir unser Gegenüber gleich mit unserer Emotion konfrontieren, dann geht manchmal das Fass sehr schnell über. Also da reagiert natürlich auch mein Gegenüber heftiger, gekränkter, wie auch immer. Also da werden auch die Emotionen auf der anderen Seite aktiviert.
Wichtig ist schon mal, dass wenn jemand spürt, dass er wirklich, wirklich tiefe Emotionen, aufbäumende Emotionen hat, dass er mal zur Kenntnis nimmt und merkt, da ist irgendwas, da ist eine Störung.
Neues bei Neustädter.
Ihre Meinung zählt.
Bei uns der Gast Lisa Hämmerle, Konfliktforscherin, heute ab 19 Uhr im Bildungshaus St. Arbogast zu Gast für einen Vortrag. Ich habe die Sigrid Hämmerle-Fehr, die Psychotherapeutin, auch gefragt, ob man sich Konflikte einbilden kann. Wo man sagt, man hat einen Konflikt mit dem Kollegen vielleicht im Geschäft, und der will der gar nichts vorne. Der will, hat nichts Böses im Schilde. Die Ursache.
Bei dem Thema Konflikt geht es darum, dass sich Haltungen, Ideen, auch Werte irgendwie spießen. Und man spürt so ein bisschen ein Unwohlgefühl oder was Unrundes, nennen wir es manchmal. Das kann natürlich wirklich mit einem Gegenüber sein, wo es wirklich anhand von einem Gespräch zum Beispiel zu einer Spannung führt. Manchmal passiert natürlich aber auch im Kopf, und das ist wahrscheinlich das, was Sie ansprechen. Also dieses Thema, ich glaube, mein Gegenüber geht davon aus, dass ich so und so und so denke, ich empfinde aber anders. Also wir prüfen nicht, sondern wir gehen schon davon aus, da wird es wohl zu Spannungen kommen. Also von daher könnte es auch sein, dass man sich das so im Kopf zusammenbraut.
Ich bilde mir den Konflikt ein, ja?
Jein.
Jein, okay. Ein klares Jein.
Ein klares Jein. Und zwar, ein Merkmal von Konflikt ist, dass wenn mindestens eine Person eine Emotion als unangenehm wahrnimmt, wenn diese Emotion da ist und diese als subjektiv negativ oder destruktiv wahrgenommen wird, dann ist diese Person zumindest im Konflikt. Und sie kann sich den Konflikt einbilden, also diesen zwischenmenschlichen Konflikt zur anderen Person. Aber diese Person ist definitiv in einem Konflikt mit sich. Und das kann natürlich mit einer psychischen Störung zusammenhängen, dass vielleicht das Erinnerungsvermögen eingeschränkt ist oder die Willenskraft oder die intuitive Unterscheidungskraft. Was tut mir gut, was tut mir nicht gut? Aber für diese Person ist der Konflikt schon sehr real.
Aha. Wolfgang Schmidt schreibt im Facebook auf die Frage, bist du ein konfliktscheuer Mensch oder nicht? Das ist von der Konfliktursache abhängig. Friedlich, aber bestimmt eine Lösung suchen, wenn es die Umstände zulassen. Lassen Sie das gelten? Die Ursache für den Konflikt als Maßgabe oder ja, als Maßgabe für eine Lösung, eine friedliche Lösung.
Also was ich mir sehr gut vorstellen kann, es gibt Konflikte oder auch Personen, mit denen ich Konflikte habe, wie vorher schon erwähnt, mit einer Person, mit der ich eine festere Beziehung habe, der ich mir vertraue, kann ich Konflikte auch besser austragen. Also es hängt definitiv von den Konfliktparteien ab und vom Gegenstand. Es gibt vielleicht Konfliktgegenstände, die die nicht so viel Angst in mir auslösen. Und dann gibt es, Sie haben das vorhin schon erwähnt, vielleicht Konflikte, die schon ganz, ganz alt sind und die wir nie angeschaut haben oder vielleicht auch von unseren Eltern mitbekommen haben. Solche alten Muster anzuschauen ist sehr, sehr viel schwerer wie jetzt ein oberflächlicher Konflikt. Das heißt, Sachkonflikte sind auch immer nochmal einfacher anzuschauen wie Beziehungskonflikte.
Apropos Alter, ich habe hier noch ein Mail bekommen von der Frau Grasborn. Konflikt ist ab einem gewissen Alter vom Charakter abhängig. Leider haben viele Menschen nie gelernt, Konflikte anzunehmen, Konflikte zu lösen und dann gibt es Krieg. Also das würde ja zu dem passen, was Sie gesagt haben. Wenn ich so ein etwas, auch wie wir es vorhin gehört haben, wenn man den Konflikt nie aufkochen hat lassen, wenn man ihn immer nur abgedruckt hat, kann ich dann auch abstumpfen, konfliktmäßig abstumpfen und sagen, ja, kommt mir nichts an?
Ja, kann man auf jeden Fall, aber das Abstumpfen hat nicht unbedingt mit dem Alter zu tun. Man kann auch schon im jugendlichen Alter abstumpfen. Man kann auch im Kindheitsalter, wenn es der Schutzmechanismus erfordert, in einer Situation diese Abstumpfung oder dieses nicht mehr wahrnehmen können der eigenen Emotionen, einfach als Schutzmechanismus, kann dann einsetzen. Es kann auch bei einem Traumata passieren, dass wir uns vor dieser Situation, vor dieser Verletzung, diesem intensiven Erlebnis in der Form schützen müssen. Aber da würde ich jetzt schon wieder sprechen, dass es nicht zwingend mit dem Alter zu tun hat, weil dieses emotionale Lernen, und das ist so schön daran, an diesem Konzept der emotionalen Intelligenz, man sagt ja, diesen IQ weiß man nicht so genau, ob man erlernen kann oder ob das natürlich gegeben ist, biologisch, aber emotionale Intelligenz kann zu jedem Zeitpunkt im Leben mit der richtigen Motivation erlernt werden.
Ich möchte einmal zurückkommen auf dieses Abstumpfen, also beispielsweise ein Mobbingopfer in der Schule, ein Achtjähriger beispielsweise, der tut alles, damit er der Konfrontation aus dem Weg geht. Der stumpft dann da ab, emotional, und spürt sich selber nicht mehr.
Ja, als Schutzmechanismus.
Das möglich?
Ja.
Natürlich brandgefährlich.
Ja, also es geht natürlich in beide Richtungen. Ja. Ich kann abstumpfen, also emotional abstumpfen, indem ich mich bis zum Schluss gar nicht mehr selber spüre. Und dann kann es eben sein, dass so ein enormer Druck entsteht wie bei einem Vulkan. Also wenn sich die Emotionen so anstauen, hitzige Emotionen wie Wut, Eifersucht, Hass, dass sie so aufgeladen werden und wie bei einem Vulkan, bei einem physikalischen Ereignis, muss sich dieser Druck irgendwann entladen. Und wie sich dieser Druck entladet, ist auch sehr individuell, wird dann aber oft in Gewalt umgemünzt.
Dann am Telefon diskutiert mit uns der Peter aus Dornbirn.
Wenn wir gezwungen sind, also uns zu fragen, diesen ganz großen Bogen zu spannen, wie stehen wir selber da? Sind wir bereit, Konflikte einzugehen und wie reagieren wir darauf? Ich bin es eher gewohnt zu beobachten. Wie baut sich so ein Konflikt auf? Und ich muss sagen, aus der Beobachtung sieht man, dass sich das eigentlich immer oft aufschaukelt und dass die erwartungsgemäßen Reaktionen dann sehr oft genauso eintreten, wie man es vermutet hat. Und auch zum Beispiel, was vorher um die Rationalität, wo es gegangen ist. Nicht immer ist alles emotional. Wir haben auch bei den Kriegen gemeint, ja, Putin war gekränkt und aber da sind schon rationale Elemente auch drin. Oder auch die großen Kriege, wie jetzt im Libanon oder jetzt Israel, Palästinenser. Es war von vornherein klar, die konnten nicht Israel erobern. War das nicht von vornherein dieser Konflikt sehr wohl so angelegt, dass diese Reaktion so beabsichtigt war, dass das sich so aufschaukeln sollte?
Man kann natürlich Emotionen auch instrumentalisieren. Man kann Emotionen in einer Gesellschaft schüren. Man kann Ängste schüren, man kann Hass schüren, man kann Wut schüren. Ich glaube, es ist nie nur das eine oder das andere. Es gibt ja auch rationale Gründe, warum Konflikte so sind, wie sie sind. Rational wäre zum Beispiel, wenn wir nicht genug zu essen haben oder nicht genug zu trinken, dann führt das natürlich auch zu Konflikt. Nichtsdestotrotz ist eines der Grundbedürfnisse des Menschen, diese emotionale Nähe, verstanden zu werden und auch Beziehungen zu pflegen. Also das ist immer, auch bei besonders bei geopolitischen Konflikten, ein sehr essentieller Teil. Das Problem, das wir allerdings haben, wenn wir diese Gewaltzyklen durchbrechen möchten, dass wir oft auf auf diese physische Ebene schauen, auf diese rationale. Und wir haben es in der Vergangenheit gesehen, Dörfer und Städte können beinahe marklos nach Kriegen mit den richtigen Ressourcen und finanziellen Mitteln wiedererrichtet werden. Aber was viel länger dauert, ist diese psychische Struktur, diese psychischen Verletzungen, diese Traumata wieder zu reparieren, wieder zu heilen. Und deshalb sollte das auch viel sorgfältiger passieren. Passiert aber leider nicht, weil der Fokus auf dem Sichtbaren, auf diesem Physischen liegt und nicht auf dem, was man eben nicht so gut sieht, den psychischen Verletzungen.
Natürlich auch viel das bessere Geschäft für den Wiederaufbau.
Ja, überall, finanziell, monetär.
Überall, wo die Kriegsindustrie zuschlägt, muss man wieder aufbauen. Man verdient doppelt und nicht an der Psyche der Opfer.
So wird es uns auf jeden Fall vermittelt, sagen wir mal so, dann würden wir der Psyche und der psychologischen Gesundheit viel mehr Wert beimessen. Da geht es ja wirklich wieder um dieses Konstrukt, was hat einen Wert und was hat keinen Wert. Dann könnten wir auch das Geschäft mit der Psychologie lukrativer betreiben, wenn man es so sehen will.
Eine neue Geschäftsidee, Frau Hemmerle. Neue Geschäftsidee.
Ja.
Dazu noch eine interessante Frage, wenn wir jetzt wieder bei diesen internationalen Konflikten sind, vom Dietmar. Wie sollten nicht direkt in den Konflikt involvierte, aber nahestehende Personen auf einen Konflikt reagieren, damit dieser Konflikt gut gelöst werden kann? Erste Frage. Zweite Frage. Reagieren die Staaten bei den jetzigen Konflikten richtig, um eben konfliktlösend zu agieren? Schwierige Frage. Die zweite.
Gut, starten wir mit der ersten, wenn das passt.
Es wird
okay, also die erste Frage, wie nahestehende Personen mit Konflikten oder mit einer Person umgehen, die in einem sehr intensiven Konflikt ist, würde ich Folgendes sagen. Zuerst einmal keine Ratschläge erteilen, denn Ratschläge sind immer auch Schläge. Und das Zweite wäre, einen Raum zu schaffen, dass die Person sich auch wirklich so fühlen kann, das ernst zu nehmen. Die Emotionen dürfen da sein, die Wut darf da sein, der Frust darf da sein. Und wir nennen das auch dieses emotional venting, dieses Belüften der Emotionen, dass sie einfach einmal rauskommen dürfen und da sein, ohne sie zu bewerten, ohne zu verurteilen, ohne Lösungen gleich anzubieten, sondern da einen Raum schaffen, diese Klärung zuerst voranzutreiben, bevor man wieder was Neues kreieren kann. So.
Emotional venting.
Ja, genau. Das gibt's
vom Ventilator, gut.
Ja, kann man sagen. Ja, also ob es jetzt direkt von dem kommt, aber
das ist die Eselsbrücke, die Menschen wie ich brauchen. Gut. Und die zweite Geschichte mit den Staaten jetzt bei den Konflikten. Jetzt wird's wirklich schwierig.
Da würde ich auch zuerst bei der Definition ansetzen. Ich verwende das Wort Konfliktlösung sehr selten.
Ja.
Ich spreche hauptsächlich von Konflikttransformation. Der Unterschied hierbei liegt, dass die Konfliktlösung einen ungewünschten Zustand beenden möchte und die Konflikttransformation im Vergleich möchte auch einen ungewünschten Zustand beenden, aber gleichzeitig einen gewünschten Zustand schaffen. Das heißt, wenn wir von diesen großen geopolitischen Kriegen oder Kriegen allgemein reden, dann heißt es immer, ja, man muss jetzt aufhören, mit den Waffenlieferungen, mit der Gewalt an und für sich. Aber wir überlegen uns viel zu wenig, was wir stattdessen wollen. Wir wissen, dass wir keine Konzentrationslager möchten, aber was wollen wir stattdessen? Und das muss klar ausformuliert werden. Wir müssen eine Vision schaffen, wir müssen uns Gedanken machen, auch individuell, das funktioniert individuell genauso. Was möchten wir? Und das wird kaum oder zu wenig beachtet, meiner Meinung nach, weil sonst werden sich diese Gewaltzyklen auch wieder wiederholen. Und der Mensch braucht eine Vision, er braucht Hoffnung, auf ein Ziel hinzuarbeiten, um den Energieaufwand aufbringen zu können, um wirklich diesen Weg durch den Konflikt durchgehen zu können.
Radio Vorarlberg.
Neues bei Neustädter.
Der Konflikt heute, das Thema hier bei uns zu Gast, Lisa Hemmerle, Konfliktforscherin. Ich habe für uns, für diese Sendung auch noch ein Interview geführt mit der Christa Romberg-Schneider, Mediatorin, weil doch viele Menschen, die einen Konflikt haben, zu einem Mediator, einer Mediatorin gehen. Und die Christa Romberg-Schneider, Mediatorin aus Dornbirn übrigens, sagte mir, dass es auffallend ist, dass viele Menschen viel zu lange warten, bis sie sich helfen lassen.
Es passiert ganz, ganz oft, dass Menschen wirklich erst ankommen, wenn ein Konflikt komplett eskaliert ist, schon auf einer sehr hohen Eskalationsstufe ist. Und es passiert auch ganz oft, dass eine Konfliktpartei die treibende Kraft ist. Bei einer Mediation ist ganz, ganz wichtig, dass sich tatsächlich alle Parteien freiwillig einbringen und einlassen können. Also das ist wirklich so, dass Menschen oft kommen, wenn es schon zu spät ist.
Also die Freiwilligkeit auf beiden Seiten ist Grundvoraussetzung. Also nur wenn er zu mir sagt, komm, machen wir eine Mediation, sieht okay, jetzt lebt gange mit, man ist eine schlechte Startbasis.
Da dann ist ganz eine schlechte Startbasis und dann wird es auch nicht funktionieren. Einer der Hauptpunkte oder Grundhaltungen für eine gelingende Mediation ist ja auch die Informiertheit. Das heißt, es muss wirklich so weit kommen, dass beide oder alle Parteien ganz offen ihre Perspektiven, ihre Positionen, ihren Geschichten auf den Tisch legen. Das heißt, wenn nur eine Partei bereit ist und die andere ihr zuliebe etwas machen will, wird es nicht funktionieren.
Sagt Christa Romberg-Schneider, Mediatorin. Also beide müssen ehrlich, oder alle Beteiligten, sagen wir so, müssen ehrlich Interesse haben, den Konflikt zu transformieren, jetzt in ihrer Sprache gesagt.
In einem zwischenmenschlichen Konflikt muss das, ist das die Grundbedingung, ja. Aha. Und nichtsdestotrotz, wenn es in einer Situation, in einer Konfliktsituation der Fall ist, dass nicht beide Konfliktparteien sich freiwillig an einer Mediation beteiligen möchten, dann darf man das jetzt nicht wieder von der anderen Person abhängig machen, wie ich damit umgehe. Weil, wie wir gehört haben, hängt es auch von meinem emotionalen Befinden ab. Und dann kann ich immer nur selber mit meinen Emotionen umgehen. Das heißt aber auf der Beziehungsebene, dass dieser Konflikt immer noch bestehen kann und ich mir überlegen muss, wie möchte ich mit dieser Beziehung weiterverfahren. Und ich glaube, das möchte es nochmal betonen auch, dass es natürlich um die Beziehungsstärkung geht, das wäre das Wünschenswerteste, aber es ist auch in Ordnung, wenn einmal eine Beziehung auseinandergeht. Und auch das kann ein Konflikt, und dann können wir wirklich von Konfliktlösung sprechen, dann dürfen diese beiden Menschen ja einen anderen Weg bestreiten. Mhm.
Wobei Beziehungslösung nicht immer Konfliktlösung bedeutet.
Ja,
das
stimmt
ist, auch wieder. Das auch ein Trugschluss, oder?
Mhm. Stimmt.
Gut, jetzt muss ich mal Christoph fragen, welcher zweite Originalton von der Frau Romberg-Schneider haben wir jetzt geladen?
Der Vierer,
das ist der Vierer. Lösen und reinigen ist das. Ich habe nämlich die Christa Romberg auch gefragt, dieses sozusagen das Credo auch ihrer Arbeit, denn der Konflikt muss raus aus diesem schlechten Image-Eck, oder? Und sie sagt auch, Konflikte können lösen und wirklich reinigen.
Das sind so die berühmten Aha-Erlebnisse. Ich habe jahrelang einen Satz, den mein Partner oder meine Partnerin gesagt hat, immer falsch verstanden. Jetzt in einer neutralen Umgebung höre ich das plötzlich anders. Also es geht wirklich darum, dass Konflikte ganz neue Verständnisebenen, Perspektiven ermöglichen und dass sie dann wirklich froh sind und somit tatsächlich gewinnend aussteigen können.
Sagt Christa Romberg-Schneider, Mediatorin in Dornbirn. Wir gehen nochmal an den Beginn und zwar zwei, drei Hinweise für uns Laien, wie ich einen schwelenden, einen sich zusammenbrauenden Konflikt erkennen kann. Können Sie mir das geben?
Ganz, ganz einfach, indem ich wahrnehme, dass eine Emotion da ist, die unangenehm ist. Das ist der erste Schlüssel, um wahrzunehmen, dass ein Konflikt da ist. Und deshalb brauchen wir wieder dieses Gespür. Wir müssen viel mehr auf dieses Fühlen gehen, weil wir Menschen sind fühlende Wesen. Wahrnehmen, gibt es unangenehme Emotionen im Gegenüber, nehme ich eine in mir selber wahr. Und da müssen wir viel mehr darauf achten, weg von dieser Informationsgesellschaft, sondern viel mehr wieder in dieses sich in sich hineinspüren gehen. Weil Information ist gut, Information brauchen wir, um zu wissen, was nicht funktioniert. Aber das Gespür und diese Intuition brauchen wir, um wirklich Dinge zu transformieren.
Zum Schluss möchte ich noch einmal die Petra Ramsauer zu Wort kommen lassen, Kriegsberichterstatterin. Ich habe sie nämlich auch gefragt, wie kann man mit den Emotionen umgehen oder so ein bisschen spüriger würde. Und es war für mich wirklich faszinierend. Sie hat nämlich mit zwei Worten geantwortet. Es geht um zwei Worte, sagt die Petra Ramsauer.
Ich fange mit zwei Worten an, Neugierde und Pause. Ich habe die Chance, wenn mich etwas triggert, wenn ich auf etwas reagieren möchte, kurz einmal, und wenn es 30 Sekunden sind, nicht sofort zu reagieren. In genau diesem mini kleinen Zeitfenster zwischen dem, was passiert ist und wie ich reagiere, habe ich unglaublich viel Spielraum. Und da nehme ich die Neugierde als Vorschlag. Ich kann einfach in dem Moment schon, wow, das triggert mich jetzt. Wow, ich spüre richtig, wie der Zorn hochgeht. Und das auch als Chance nutzen zu schauen, boah, das, so fühlt sich dann also an, wenn ich zornig werde. Neugierig drauf zu werden. Was genau war denn das gerade, was in mir eigentlich so reagiert?
Sagt die Petra Ramsauer. Das mit der Pause werde ich versuchen, das mit der Neugierde wird nicht funktionieren, das weiß ich jetzt schon. Lisa, danke schön, dass Sie da waren. Wirklich spannend mit Ihnen eine Sendung zu machen. Heute 19 Uhr, sagt der Abogast.
Genau, auch für Spontane. Also auch ohne Anmeldung, kommen Sie vorbei, wir freuen uns.
Alles Gute, bis bald, ciao. Morgen bei mir in der Sendung Gesünder Leben, das Stichwort. Wir beschäftigen uns mit dem Modell der Community Nursing. Das bringt nämlich neue Wege für Gesundheitsvorsorge und Pflege. Gast bei uns ist Johanna Kaufmann, Community Nurse in Wohlfahrt. Ich sage jetzt schon dazu, es gibt keinen deutschen Titel für das Ganze. Das muss man Community Nursing nennen. Was dann dahinter steckt, darüber reden wir morgen. Peter Ruf Deutsch, nämlich wie immer bei Neues bei Neustädter ab 13 Uhr.